Und jetzt wieder eine neue Ausgabe von Tu was.
Danke, danke Oliver für die Info. Grüß Gott und herzlich willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland bei der Schwulenwelle. Heute mal ganz im Zeichen der Nächstenliebe. Also somit liebe deine Nächsten. Nicht im Sinne einer seriellen Partnerschaft, sondern mehr so im christlichen Sinne. Im Studio sind für euch heute der Dieter.
Der Hartmut.
Der Alex.
Und als Gast haben wir einen guten alten Bekannten aus der Schwulenwelle-Zeit, den Tarsi. Heute eben nicht als Moderator wie noch vor einigen Jahren, sondern als Gast und Sachverständiger.
Worum geht es also in der heutigen Sendung? Die heißt ja Tu was, schwuler Christ, was nun? Daraus kann man erkennen, dass es eine Tu was-Sendung ist. Die Tu was-Reihe beschäftigt sich mit Menschen und Institutionen, die sich für die Belange der Homosexuellen einsetzen. Und genau darum geht es heute. Um die seelsorgerische Belange, um Religionsausübung und dergleichen.
Wir sprechen mit Axel und Jochen von der Metropolitan Community Church MCC Salz der Erde in Stuttgart, mit Michael vom queeren Gottesdienst in Karlsruhe. Hintergrundinfos von der HUK, von der ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche, bekommen wir von Markus, und Tarsi stellt uns die altkatholische Kirche in Freiburg vor. Wenn du als Hörer oder Hörerin Fragen an uns oder unsere Gäste hast, dann...
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Die Schwule Welle hier, Radio Dreieckland 102,3 Megahertz. Und am Telefon ist jetzt Markus Sudfleisch, Pressesprecher der HUK Deutschland. Nicht HUK Coburg, sondern Deutschland. Guten Abend, Markus. Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Ja, hallo, guten Abend.
Was ist eigentlich der Unterschied? Wer oder was ist HUK?
Die HUK ist eine Gruppe für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, ist keine Autoversicherung. Wir haben uns vor 37 Jahren gegründet und sind eben eine bundesweite Gruppe. Das heißt, wir bieten einen Treff an für alle, die interessiert sind. Wir haben es auch ein bisschen mit dem Glauben, den wir auch miteinander teilen und feiern. Und darüber hinaus sind wir ja sowas wie ein Fachverband für dieses Thema. Das heißt, wir wollen auch, dass in den Kirchen sich was tut, dass sich da was verändert. Dafür kämpfen wir. Wir tun uns aber an der Kirchenhierarchie auch nicht abarbeiten. Also das lassen wir sein. Kirche lebt von unten. Das ist so unser Motto.
Und ihr seht euch als unten und ihr seht euch als Arbeiter, die die Kirche dann etwas Leben einhauchen wollen, ja, in die richtige Richtung.
Ja, und das hat auch an vielen Fällen funktioniert, also vor allem halt in den evangelischen Kirchen, weil was sich da geändert hat in den letzten 20 Jahren, das haben wir nicht alles alleine geschafft. Da haben viele engagierte und offene Heteros eben sich so motivieren lassen, anzünden lassen, für Gerechtigkeit, für Veränderung in der Kirche einzutreten und das auch bei ihnen in den Synoden und so weiter umzusetzen.
Also wenn sich jemand, wie du es gerade so schön formuliert hast, anzünden lässt, dann muss er nicht, wie vielleicht jetzt jemand denkt, dann auch ein persönliches Interesse dran haben, sei vielleicht selber homosexuell sein, sondern einfach vielleicht eine gute Einstellung haben, eine tolerante. Kann man das so sagen?
Ja, es gibt ganz viele Leute, die mit uns sympathisieren. Die sind natürlich nicht alle selber lesbisch, schwul, bi, trans oder so. Ja, von unseren Mitgliedern sind es schon die allermeisten. Aber über unsere eigenen Mitglieder hinaus haben wir ja viele Kooperationspartner, mit denen wir so Aktionen zusammen machen, in der Kirche auch Dinge auf den Weg bringen wollen. Und da sagen die, es hat ihnen gut getan, dass wir auf bestimmte Fragen aufmerksam gemacht haben. Ja, und wir wiederum sagen, alleine können wir bestimmte Sachen gar nicht schaffen. Das heißt, da ist Vernetzung wichtig mit anderen Gruppierungen. Und wenn man die Kirche verändern will, ja, das kann man nicht als kleine Gruppe schaffen.
Hast du da vielleicht so ein konkretes Beispiel, was ihr da mal auf den Weg gebracht habt?
Das Konkreteste sind wirklich die evangelischen Kirchen, die früher eigentlich auch sehr zurückhaltend waren, bis konservativ waren. Ja. Und so seit Anfang der 90er Jahre, da haben wir ein Projekt Farbe bekennen auf den Weg gebracht. Das hat gut eingeschlagen bei vielen Gemeinden, bei Leuten, die das einfach gerne angenommen haben. Und die haben das dann eben in ihre Synoden zum Beispiel reingetragen. Und heute gibt es ja ganz viele evangelische Landeskirchen, wo lesbische und schwule Paare gesegnet werden, wo man heiraten kann und wo Pfarrer und Pfarrerinnen, die eben lesbisch oder schwul sind, in der Kirche, in dieser Landeskirche dann eben super akzeptiert sind, wo das heute gar kein Problem mehr ist.
Das ging ja jetzt gerade auch vor ein paar Tagen durch die Presse, dass da jetzt auf der evangelischen Seite in Norddeutschland ja doch einiges sich bewegt in der Richtung. Das ist dann, denke ich mal, ein Riesenunterschied zu der katholischen Amtskirche, zur römisch-katholischen. Kann man da ähnliche Dinge erhoffen, gerade jetzt im Hinblick auf die neuen Besen, die im Vatikan kehren?
Das Verrückte ist ja, dass im katholischen Kirchenvolk auch schon vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren viele Menschen ja eine sehr liberale Haltung eigentlich haben. Das ist jetzt durch diese vatikanische Befragung nochmal viel deutlicher geworden und sowas hat es ja seit Jahrzehnten nicht gegeben und hat es noch gar nie gegeben, dass da ernsthaft gefragt worden ist, wie läuft es denn an der Basis, was kommt da an von der Message und was leben die Menschen. Ich glaube, dass der Papst jemand ist, der sich dafür interessiert. Ja. Mhm. Ich sehe große Baustellen eigentlich auch in Deutschland bei den Bischöfen, die das zwar verbal also begrüßen, aber vor Ort so diese Umsetzung, ja, da sind die noch sehr, sehr vorsichtig. Da wollen die vielleicht nichts falsch machen oder ihre Karriere nicht gefährden oder was auch immer. Wenn ich ans kirchliche Arbeitsrecht denke, an die Kündigungsandrohung für Schwule und Lesben, die sich verpartnern und bei Kirchen arbeiten, sowas könnte man aus der Welt schaffen. Na, wenn die Bischöfe sich das durchringen könnten, das wird jetzt keiner hergehen sagen, also das machen wir morgen, ja, weil es gibt natürlich auch Konservative. Und gerade da muss man strategisch sein, mit mehreren Leuten an die Sache rangehen. Das ist eben auch meine Kritik an den Bischöfen, dass sie da ein bisschen unbeholfen rummachen und die Konservativen, die sind gut organisiert. wenn was Positives geschieht, kommen sie aus ihren Löchern und schießen.
Also Theorie und Praxis liegen mal wieder nicht so ganz auf einer Linie bei der Sexualmoral in der Kirche. Kann man das jetzt, denke ich, auch ein bisschen auch auf die evangelischen Landeskirchen übertragen oder sind die prinzipiell viel lockerer drauf?
Im Wesentlichen sind sie das schon. Und es ist auch toll manchmal, also ich selber bin ja katholisch, ja, das dann in den evangelischen Kirchen mitzuerleben, was sich da tut und dass wir manchmal von den Kirchen auch angefragt werden, dass die uns willkommen heißen und so. Aber man muss mit dem Lob auch sparsam sein. Es gibt auch noch einige Landeskirchen in Deutschland, wo es dunkel aussieht. Ja, ich glaube, die heißen auch Badische und Württembergische Landeskirche unter anderem. Und es gibt immer noch auch so evangelische Organisationen, die wollen uns heilen, ja, die glauben, man könne von Homosexualität heilen und man solle das auch tun und das finde ich schon sehr schrecklich. Das ist wie gesagt am Rande der evangelischen Kirche. Es gibt ganz viele liberale Landeskirchen und Leute, die da eine gute Entwicklung halt erleben können.
Das ist ja sozusagen der Vorteil der katholischen Kirche, dass da ja alles zentral gesteuert ist und man sozusagen ein Dekret hat, was dann eben durchgeht durch die gesamte Hierarchie. Bei den evangelischen Landeskirchen macht ja jeder, was er will, so ungefähr. Und da kann man da nicht so über einen Kamm scheren.
Da bin ich jetzt gerade mal nicht deiner Meinung. Also in der katholischen Kirche stimmt es ja gar nicht. Also es gibt zwar so einen Papst, ja, aber dieser Herr Papst, auch der Herr Franziskus, kann jetzt nicht hergehen und sagen, oh, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr im Amt und ich mache alle Regelungen von ganz links nach ganz rechts oder umgekehrt. Das funktioniert auch in der katholischen Kirche ganz anders und an der Basis in den Kirchen vor Ort werden Dinge anders gesehen. Ja, die katholische Kirche ist, also von der Dogmatik her stimmt es natürlich, die Dogmatik und die Morallehre der katholischen Kirche, die sind ganz klar, ja. Aber es hat immer auch Kirchen gegeben und Bischöfe auch und Theologen vor allem, die gesagt haben, ja, so kann man das nicht machen und da passte natürlich jetzt diese Befragung eigentlich sehr gut dazu, ne? wo das deutlich geworden ist, das katholische Leben sieht bunter aus, als die sich das in Rom so gedacht haben.
Nehmen wir mal das Beispiel, zum Beispiel Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Das ist ja bei den evangelischen Kirchen doch leichter möglich, wird ja auch schon praktiziert. Bei katholischen habe ich jetzt zumindest nach meiner letzten Information gehört, dass dann immer mit drastischen, drakonischen Strafen gerechnet werden muss. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Weil die katholische theologische Grundlehre immer noch so negativ ist, ja. Die können ja nicht sagen, wir lehnen jetzt die Homosexualität ab, aber segnen tun wir sie dann doch oder so. Man muss schon an diesen Wurzeln anpacken. Da sind wir auch dran, mit Theologen und mit Bischöfen Gespräche zu führen und zu sagen, das, was ihr bisher behauptet habt, das ist nicht zwingend. Das geht auch aus der Bibel so nicht hervor, ja. Das ist aus unserer Sicht ganz anders, ja. Letzten Endes dauern so Entwicklungen dann auch eine gewisse Zeit, bis sie sich durchsetzen.
Ja, klar. Rom ist ja auch nicht an einem Tag erbaut worden, wie es so schön heißt. Ne?
Nein, und wir finden es auch klasse, dass eben vor Ort die Sachen unterschiedlich gelebt werden und dass es Gemeinden gibt, die gesagt haben, bei uns können Schwule und Lesben Gottesdienste feiern. Ja, das ist jetzt keine deutsche Erfindung, aber es gibt auch in Deutschland. Und dass es eine christliche, schwul-lesbische Bewegung gibt, das ist doch klasse.
Ja, allerdings, denke ich auch. Aber mal so prinzipiell, ist Priester ein schwuler Beruf?
Priester ist erstmal ein anständiger Beruf, finde ich.
Hat es auch niemand behauptet, dass es unanständig wäre?
Ja, es gibt ja auch noch viele ganz viele andere Berufe. Es gibt in der Kirche Kirchenmusiker oder ich weiß nicht was, Küster und Verwaltungsleute. Und ich bin immer so ein bisschen dagegen, wenn man immer sagt, ja, schwuler Priester, das ist jetzt so ein ganz exotisches Phänomen. Ja.
Gerade so der soziale Bereich oder der seelsorgische Bereich liegt uns Schwulen ja. Ne? Und von daher bietet es sich sehr direkt an. Wenn ich so zum Beispiel denke, also ich arbeite in einem Krankenhaus und da sehe ich dann halt auch auf der Station in den Pflegebereichen eben sehr viele Angehörige unserer Orientierung, weil das halt eben ein in Anführungszeichen sehr gerne gewählter Beruf ist, im Gegensatz zu vielleicht Automechaniker oder so. Ich will jetzt keinem Automechaniker zu nahe treten, keinem schwulen Automechaniker, aber ich kenne jetzt keinen.
Ich finde, Automechaniker ist ja auch ein anständiger Beruf, genauso wie Priester.
Natürlich.
So. Und da sollten wir auch so clever sein und sagen, wir machen das mit den Klischees nicht mit, das können die anderen ja machen. Ja. Also wenn einer Begabung hat, Theologie zu studieren, zu predigen, Rallye-Unterricht zu machen, dann ist das doch eine gute Sache. Und dieser Mensch, egal ob es eine Frau oder ein Mann ist, die soll nicht in Angst leben müssen. Ja, sondern die sollen vom Arbeitgeber auch spüren, dass sie hier keine Mitarbeiter zweiter Klasse sind, sondern ganz normale. Und es gilt für den Automechaniker, den Schwulen oder den schwulen Metzger, den kannte ich nämlich wirklich, genauso. Ja, im Bereich der Pflege ist es halt verbreiteter. Ja, das stimmt schon.
Das meinte ich, da wollte ich anspielen, ja. Jetzt steht ja der nächste Katholikentag an und ihr habt da ein Plänchen, habe ich mir sagen lassen.
Wir werden in Regensburg, wo der ja stattfindet, wieder ein Zentrum einrichten, in der Blauen Liliengasse. Das ist im Zentrum der Regensburger Schwulen- und Lesbeninitiative. Finden wir ganz toll, dass die uns dort aufgenommen haben. Und wir machen ein paar Veranstaltungen im Katholikentag. Zum Beispiel eine Veranstaltung über die Frage, ob sich die katholische Kirche zum Thema Homo-Ehe bewegen muss. Das ist so eigentlich so eine Highlight-Veranstaltung. Es wird auch der Pater Klaus Mertes und der Matthias Katsch, die werden über ihre Erfahrungen in der katholischen Kirche, über Glaubwürdigkeit und Umgang mit Sexualität miteinander sprechen. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Sachen. Ich glaube, das wird sehr spannend.
Das hört sich doch wirklich sehr vielversprechend an. Dann wünsche ich euch da schon mal viel Glück dabei. Jetzt habe ich noch einen kleinen Schlusssatz für dich, beziehungsweise zwei. Kannst du mir vielleicht diese Sätze vervollständigen? Ich bin schwuler Christ, weil, und von Papst Franziskus erwarte ich. Was fällt dir da ein?
Ich bin schwuler Christ, weil ich erstmal katholisch getauft wurde und im Alter von ungefähr 23 Jahren halt mein Coming-out hatte. Und ich bin bei dem Laden, wenn ich mal von ein paar wenigen Ausnahmen absehe, immer sehr gerne geblieben.
Und von Papst Franziskus erwarte ich?
Ich erwarte, man soll eigentlich von Papst Franziskus nicht viel erwarten, aber man kann sich ja erhoffen, dass er die Fenster aufmacht frische Luft einlässt in Rom im Vatikan und dass er, was ich ganz wichtig finde, dass er sagt, ich muss das in Rom nicht alles selber regeln. Eigentlich ist mir daran gelegen, dass die Kirchen vor Ort mehr Kompetenzen kriegen. Mhm. Das finde ich klasse.
Alles gezeichnet. Vielen lieben Dank an dich für deine ausführlichen Informationen. Und wir bedanken uns natürlich hier ganz allgemein hier. Meine Kollegen nicken auch schon zustimmend mit dem Kopf für deine Zeit. Wünschen dir noch viel Erfolg bei deiner Arbeit. Und ja, vielleicht hast du Lust, noch ein bisschen weiter die Sendung zu hören. Dankeschön.
Ja, ciao. Gerne. Tschüss.
Kaum haben sich die heißgelaufenen Telefondrähte wieder etwas abgekühlt, haben wir schon unseren nächsten Interviewpartner in der Leitung. Am Telefon ist jetzt der Michael aus Karlsruhe. Er wird uns gleich erklären, was an einem Gottesdienst queer sein kann. Hallo Michael.
Hallo Alex.
Ja, was darf man sich unter queer Gottesdienst vorstellen?
Ja, erstmal ist natürlich ein queer Gottesdienst ein Gottesdienst wahrscheinlich wie jeder andere auch. Andererseits, wir haben natürlich in unserem Gottesdienst, legen wir schon mal Wert darauf, dass wir so ein schwul-lesbisches Element immer reinbringen. Ich meine, wir kommen dem normalen Gottesdienst, denke ich, wenig vor. Deswegen ist es für uns auch ein Gottesdienst, wo wir unsere Themen einbringen, aus unserer Sicht die Bibel lesen. Wir feiern so in Karlsruhe alle 2 Monate. Am zweiten Sonntag im Monat in der altkatholischen Kirche Gottesdienst. Das ist eine Abendmahlsfeier bzw. Eucharistiefeier, also je nachdem, welchen Liturgen wir im Gottesdienst haben. Mal evangelisch, mal katholisch, mal altkatholisch. Ja, so wir sind 30 bis 100 Besucher im Gottesdienst. Ja, das ist unser Queergottesdienst.
Ja, okay. Und wie darf man das vorstellen? Ist das ein Verein oder wie ist das Ganze organisiert?
Nee, also um einen Gottesdienst zu feiern, brauche ich keinen Verein. Ich habe eine Gruppe von 15 Männern und Frauen, die Gottesdienste vorbereiten. Wir treffen uns halt dann einmal, um den Gottesdienst vorzubereiten. Und wir treffen uns einmal im Jahr im ganzen Team. Und insgesamt sind wir noch vernetzt in den lesbisch-schwulen Gottesdienstgemeinschaften. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Gottesdienstgemeinschaften aus ganz Deutschland und der Schweiz, um dann einmal im Jahr so Grundsätze zu besprechen und auszutauschen. Aber ich denke, für 5 Gottesdienste oder 6 Gottesdienste im Jahr können wir gut ohne Verein leben.
Okay, und wer ist denn da überhaupt auf die Idee gekommen? Also haben sich da einfach ein paar Leute zusammengetan oder seit wann macht ihr das überhaupt?
Ja, so ungefähr. Also wir machen das seit 2005. Angefangen hat es damit, ich bin 2004 nach Karlsruhe gezogen, kannte die Queergottesdienste schon von Nürnberg her, die schon 5 Jahre länger machen und habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, der in Karlsruhe in der schwulen Szene doch sehr gut vernetzt ist und der dann noch so ein paar andere Männer und Frauen motivieren konnte, dann einfach mal so einen Gottesdienst zu starten. Wir hatten dann bald mal eine evangelische Pfarrerin in der Hand, die gesagt hat, ja, ich mache mit euch den Gottesdienst. Und wir hatten dann die altkatholische Kirche, die uns die Türen und Tor geöffnet hat und gesagt hat, ihr könnt gerne unsere Kirche rein, hier ist der Kirchenschlüssel, sperrt einfach danach wieder zu.
Also die Kirche ist in dem Fall jetzt wirklich nur als das Gebäude gemeint, die ihr zur Verfügung gestellt kriegt für diese Veranstaltung.
Ja, die altkatholische Kirche ist schon die schwulenfreundliche Kirche in Deutschland, würde ich sagen. Also was auch die Karlsruher altkatholische Gemeinde keine Ausnahme ist. Also wir hatten, glaube ich, in den 90er Jahren war wohl mal ein CSD in Karlsruhe. Da war also auch schon der CSD-Gottesdienst da in der Gemeinde. Und es sind natürlich auch viele von uns in der altkatholischen Gemeinde Mitglied. Und das besteht im Gemeindebrief der altkatholischen Kirche. Wir hatten sogar zu unserem Jubiläumsgottesdienst, wo wir 5 Jahre schwul-lesbische Gottesdienste gefeiert haben, kam sogar Dr. Matthias Ring, seines Zeichens altkatholischer Bischof, und hat mit uns den Festgottesdienst dann gefeiert.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sind es eben nicht nur altkatholische Gottesdienste, die ihr da feiert, sondern auch evangelische zum Beispiel?
Genau. Also überwiegend sind es evangelische Gottesdienste. Die Pfarrerinnen und Pfarrer in der evangelischen Kirche tun sich leichter, mit uns Gottesdienst zu feiern. Aber wir haben auch einen katholischen Pfarrer im Gottesdienst, der einmal im Jahr für uns Gottesdienst feiert.
Und wie kommt ihr an die Pfarrer ran? Sprecht ihr da einfach direkt an oder gibt es da irgendwie ein Netzwerk?
Es gibt die evangelischen Pfarrer, die haben den lesbisch-schwulen Konvent. Aber meistens ist es natürlich so, einen Pfarrer kennt man mehrere. Also das bescheint immer, dass wir irgendwie zumindest schwule, lesbische Pfarrerinnen und Pfarrer haben. Oder zumindest welche, die einen Bezug dazu haben. Ja, also es ist nicht allzu schwierig, da an Lesben oder Schwule zu kommen, die Pfarrer sind.
Okay, und die Frage ist, wie kommt ihr an die Besucher? Ist das einfach eure Gruppe, euer Umfeld oder tut ihr das öffentlich ausschreiben?
Ja, wir sind auf Gay Romeo, wir sind im Internet zu finden, wir verteilen Flyer, wir machen Werbung, wir sind Karlsruhe noch das schwul-lesbische Kulturfestival gab, schon im April waren wir im Programm drin, wir machen ein Filmfest, haben wir ein Dia geschalten, es läuft viel über Mundpropaganda, ich meine, Karlsruhe ist jetzt nicht so groß, in der Szene kennen wir sich halt.
Aber also vorwiegend dann doch eine regionale Geschichte dann.
Ja klar, es kommen natürlich mal Besucher aus Freiburg, hatten wir schon welche da, Straßburg, Mannheim. Also es gibt ja wieder Queergottesdienste, gibt es in Stuttgart, also Stuttgart dann eher weniger. Und die Freiburger gehen wahrscheinlich überwiegend nach Basel an den Gottesdienst.
Ja, okay. Und jetzt mal ganz praktisch gesehen, wie unterscheidet sich denn jetzt so ein Queergottesdienst von einem, ich sag mal, ganz normalen Gottesdienst? Wie darf man sich das vorstellen?
Naja, es werden Schwule und Lesben werden mal erwähnt im Text, wir machen Anspiele. Wir haben eine unsere Pfarrerin hat dann so einen schönen Regenbogenbäffchen. Ja, die Thematik ist natürlich immer, dass das Wort schwul und lesbisch nimmt man bei uns im Gottesdienst im Mund. Wir versuchen, den Gottesdienst auch lebendiger zu gestalten, also dass sich die Leute wiedererkennen. Und natürlich haben wir viele Schwule und Lesben, die den Gottesdienst besuchen. Wir setzen uns danach noch zusammen, beziehungsweise haben noch so ein bisschen Getränke, was zu essen aufgebaut, gehen zum Teil danach noch essen. Man kennt sich, also ja, so ein ganz nettes Gemeindeleben eigentlich.
Also geht das Treffen und das Zusammenkommen über den eigentlichen Gottesdienst dann schon hinaus?
Ja klar, man geht auch in den Gottesdienst, um sich kennenzulernen, um Freunde zu treffen und gehört jeder Gemeinde mit dazu, denke ich.
Wenn man sich das jetzt mal so in der Praxis vorstellt, gab es irgendwie Kritik oder Anfeindung, als das bekannt geworden ist, dass ihr solche Gottesdienste, solche speziellen Queer-Gottesdienste anbieten wollt? Oder ist das grundsätzlich positiv aufgenommen worden?
Wir haben bis jetzt noch keine Anfeindungen erhalten. Es war beim ersten Mal, war es ein bisschen kritisch. Da hatte der evangelische Stadtdekan hat schon gesagt, ja, müsst euch zumindest mal darauf vorbereiten, dass es Kritik geben kann. Überlegt euch das. Und er wollte es uns mit der Pressesprecherin da zusammensetzen und uns dann eine Erklärung verfassen, falls wir da angefeindet werden sollten. Aber da ist da nichts gekommen. Vielfach schieben uns die progressiven Kreise vor. Also zum Beispiel wurde einmal der Gottesdienst dann im Lokalfernsehen übertragen, im evangelischen Schaufenster. Das hat dann der evangelische Stadtdekan organisiert, wie es damals in der Badischen Landeskirche um Segnungsfeiern ging. Ordinariat aus Freiburg hatte uns mal bei einer Veranstaltung dann mit 300 Euro unterstützt. Da war dann die Frauenreferentin des Ordinariats da. Die mögen uns schon so, wir werden schon gebraucht von denen, zumindest für die Progressiven.
Okay, und auch nicht, dass irgendwie nach dem Gottesdienst irgendwelche Demonstranten vor der Kirche standen oder so, das gab es nicht?
Nö, haben wir noch nie erlebt. Ach. Also ich warte einmal darauf, dass es mal passiert, aber vielleicht sind wir in Baden so liberal. Also überhaupt nicht. Wir haben auch mit Wir sind Kirche gut zusammengearbeitet. Wir machen zum Teil alle paar Jahre mal einen gemeinsamen Gottesdienst mit der altkatholischen Gemeinde. Wir sind nächste Woche sind wir bei dem Bibelkreis der evangelischen Gemeinde eingeladen, um uns da unser Projekt vorzustellen. Also bis jetzt wirklich keine Anfeindungen erlebt.
Das ist doch mal positiv in allem, was man sonst hat. Und wenn du jetzt gerade erzählst, was es so alles treibt, dann einfach mal ganz direkt die Frage, du hast es vorhin schon mal erwähnt, aber jetzt nochmal zum Mitschreiben quasi, wo finden jetzt diese Gottesdienste statt, wenn man da mal spontan vorbeischauen will?
Alle 2 Monate, in den geraden Monaten, am 2. Sonntag im Monat, um 18 Uhr in der altkatholischen Kirche.
Und wo findet man die?
Also im Internet am besten nachgucken, dieser Mühlburger Zorn.
Alles klar.
In Karlsruhe, also am Rande der Innenstadt.
Und wo kann man sich über die Termine informieren? Oder gibt es da irgendwie auch eine Internetseite?
Queergottesdienst-ka.de.
Okay, wir setzen das am besten auch nochmal bei uns, bei der Schwulen Welle, auf die Internetseite. Dann kann jeder das auch nochmal nachlesen.
Also ihr könnt auch bei lsgg.org nachgucken. Für diejenigen aus Freiburg, die dann eher schneller mal in Basel sind als wegen Karlsruhe.
Okay, jetzt hast du selber mit der Kirche und mit dem Gottesdienst eine Erfahrung gemacht. Wie ich erfahren habe, hast du deine eigene Trauung auch in einem kirchlichen Rahmen vollziehen können?
Genau. Ja, letztes Jahr habe ich dann meinen Mann geheiratet in der altkatholischen Kirche. Also das war natürlich jetzt nicht im Rahmen des Queergottesdienstes, aber sicher auch dadurch ermutigt, dass wir da in der Gemeinde auch willkommen sind. Und haben dann großen Gottesdienst gefeiert, also was wirklich auch ein Gottesdienst war, der sich vermutlich von der normalen Trauung sehr wenig unterschieden hat, vielleicht dadurch, dass es lebendiger war. Aber es war ein ganz tolles Fest. Da war die altkatholische Gemeinde dabei, da waren viele Schwule und Lesben dabei, Verwandtschaft, Arbeitskollegen, alles so, wie man sich halt der Hochzeit vorstellt.
Das ist doch schön.
Also da ist wirklich die altkatholische Kirche sehr, sehr, sehr offen. Es hat auch so vom Zeremoniell und von den Segenssprüchen und so, das ist wie bei der Trauung gewesen.
Okay, das macht doch Mut für die Zukunft. Für die weitere, aber auch für die nähere, nämlich über die altkatholische Kirche, werden nachher gleich auch noch der Tasi etwas zu berichten haben, den wir auch hier im Studio haben. Und in dem
also
Sinne.
Wir hatten auch schon im weiteren Umfeld des Queergottesdienstes, also auch schon evangelische Segnungsfeiern. Es gibt auch katholische Segnungsfeiern, habe ich gehört. Also man muss nur die sind halt dann vielleicht nicht gar so offen, wie was sich so erwartet, aber auch das gibt's.
Die finden dann quasi im Verborgenen statt, oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, genau, das ist halt da nicht der Vordereingang der Kirche, sondern der Hintereingang in die Sakristei so ungefähr.
Okay. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken für die interessanten Ausführungen zu eurem Kia-Gottesdienst und wünsche euch noch, dass das weiter so beibehalten werden kann und wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Jo. Tschüss. Tschüss.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Zunächst unsere Themen im Überblick. Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußert sich zum Streit um die Bildungspläne. Ein deutscher Schriftsteller russisch-jüdischer Herkunft erklärt die Homophobie in seiner Heimat Russland. Papst Franziskus möchte die Rechte gleichgeschlechtlicher Partnerschaften stärken. Und eine iranische Popdiva besingt die homosexuelle Liebe. Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Stuttgart. In einem Interview mit der Wochenzeitschrift Die Zeit äußerte sich der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, auch zu den heftigen Diskussionen um den neuen Lehrplan. Auf die Frage, warum Kinder unbedingt wissen müssten, was Transgender und Intersexuelle sind, sagte er wörtlich: Weil schwule Sau auf dem Schulhof eines der beliebtesten Schimpfwörter geworden ist. Ich war selbst Lehrer und weiß, niemand kann so hart und brutal wie Kinder sein, wenn jemand irgendwie anders gestrickt ist. Die zivilisatorischen Hemmschwellen sind da noch nicht ausgeprägt. Wir können aber nicht zusehen, wie jemand diskriminiert wird. Angesprochen auf die Proteste und die Online-Petition sagte der Ministerpräsident, Zitat: Ängste muss man immer ernst nehmen. Und ich werde auch das Gespräch mit Ihnen suchen. Ihre Ängste sind allerdings unberechtigt. Der Staat wird niemanden zur Homosexualität erziehen. Weiter sagte Winfried Kretschmann: Was mich besorgt, ist die spürbare Tendenz, überall wieder Mauern hochzuziehen. Aus Angst vor den Folgen der Globalisierung, wie bei der Volksinitiative zur sogenannten Masseneinwanderung in der Schweiz oder jüngst bei uns mit der Online-Petition aus Angst vor der Pluralisierung von Lebensstilen. Deshalb werden wir den Bildungsplan auch weiterhin auf Aufklärung im kantschen Sinne ausrichten. Selber denken, sich jederzeit in einen anderen denken. Nur so können junge Menschen feste Standpunkte erwerben und anderen gegenüber tolerant sein. Nur so können aus Vorurteilen Urteile werden. Berlin. Der deutsche Schriftsteller mit russisch-jüdischer Herkunft, Wladimir Kaminer, versucht in der Ausgabe vom 6. März der Tageszeitung Die Welt angesichts der Vorfälle in der Ukraine die russische Seele zu erklären. Dabei geht er auch auf die Homophobie des russischen Präsidenten ein. In Gesprächen mit Freunden aus Russland höre er immer wieder Sätze wie: Die Menschen hier brauchen keine Freiheit. Sie brauchen günstige Kredite und bezahlbare Wohnungen. Das bekommen sie von Putin. Alles andere sind westliche Werte, die uns aufgedrängt werden, um schwache Geister zu verwirren. Niemand hier braucht Freiheit, außer Schwule, Minderjährige und ein paar Journalisten. Es war hier nie anders und es wird ja nie anders werden. Nur so kann dieses Land funktionieren, mit einem Tyrann statt einer Regierung, mit einer korrupten Bürokratie, die darauf ausgerichtet ist, die Schwachen zu treten und die Starken zu lenken, und mit einem nachdenklichen Volk, das alles sieht, aber nichts dagegen sagt. Weiter sagt Kaminer: Der Westen strengt sich an, in den Kopf dieses Menschen, gemeint ist Wladimir Putin, reinzuschauen. Die Russen versuchen es nicht mal. Sie folgen ihm einfach. Er ist homophob, also gehen sie auf die Straße, um gegen Schwule zu demonstrieren. Er mag keine moderne Kunst, also plündern sie Galerien. Er lässt die Armee zu den Nachbarn einmarschieren und sie schreien: Die Krim gehört uns. Rom. Papst Franziskus möchte die Rechte von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gestärkt sehen, jedoch nicht mit der Ehe zwischen Mann und Frau gleichsetzen. In einem Interview mit einer italienischen Zeitung sagte er, Zitat: Die Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Er sehe aber, dass der säkulare Staat auch andere Beziehungen regeln müsse, um, weiterhin Zitat, wirtschaftliche Aspekte zwischen Menschen zu regeln, etwa die Krankenversicherung. Er sei überzeugt davon, dass es viele Möglichkeiten gäbe, die er allerdings nicht in ihrer Gesamtheit kenne. Weiter sagte er: Man muss sich diese verschiedenen Fälle in ihrer Vielfalt anschauen und sie evaluieren. Derweil kritisierte Peter Turkson, der Präsident des päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden in Ghana, das Verfolgen von Schwulen und Lesben in Uganda mit scharfen Worten. Vor Journalisten sagte der hohe katholische Geistliche wörtlich: Homosexuelle sind keine Kriminellen. Kalifornien. Die im Exil lebende Sängerin Gugush, die aus dem Iran stammt und dort bis heute viele Fans hat, griff mit einer Ballade über eine homosexuelle Liebe ein Tabuthema in ihrer Heimat auf. Das Lied heißt übersetzt Himmel und Gugush erzählt darin von einer verbotenen Liebe. Das Video dazu zeigt dabei unmissverständlich eine glückliche junge Frau, die mit der Ablehnung ihres Vaters konfrontiert wird. Bis zur letzten Einstellung ist es unklar, was für eine verbotene Liebe besungen wird. Dann aber wird klar, dass es die Liebe zu einer anderen Frau ist. Das Lied bricht mit einem Tabu, denn Homosexualität kann im Iran mit der Todesstrafe geahndet werden. Dass eine im Iran so populäre Künstlerin ein solches Thema aufgreift, ist eine Besonderheit. Das Video ist im Iran im Internet einsehbar und da die Sängerin sehr beliebt ist, wird es auch oft gesehen. Zuletzt ein Hinweis in eigener Sache. Da die nächsten beiden Ausgaben der Schwulen Welle aus organisatorischen Gründen vorproduziert werden, hören Sie die nächste aktuelle Nachrichten erst wieder in unserer Sendung am 3. April 2014. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Hier ist die Schwule Welle live aus dem Kreta-Gelände in Freiburg. Heute mit einer Sendung mit dem Titel Schwuler Christ, was nun? Und zu diesem Thema haben wir hier mehrere Studiogäste und im Moment sprechen wir mit Tasi. Hallo Tasi.
Hallo zusammen.
Tasi, du bist nicht ganz fremd hier, wie ich, ich weiß. Du warst hier auch früher Moderator. Wie lange denn?
Genau, ich war 8 Jahre lang von 2000 bis 2008 hier bei der Schwulen Welle und habe ja, Radio gemacht.
Toll.
Ja, ich freue mich auch recht herzlich für die Einladung heute. Das ist immer wieder schön, zu euch zu kommen. Also.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Du heißt Tasi, aber es ist, glaube ich, nicht der richtige Name. Wie kommt denn dieser Name zustande, dass du Tasi heißt?
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Haben wir so viel Zeit überhaupt?
Wir haben alle Zeit der Welt.
Meinst du, so kurz der Name Tasi?
Tasi, ja. Aber es ist nur die Abkürzung von Tarsitius. Mhm. Und Tarsitius ist eigentlich mein Ordensname gewesen. Also ich war 5 Jahre lang Benediktiner in Münster-Schwarzach und ist mein Ordensname, genau. Mhm. Den habe ich behalten.
Ja, da sind wir also schon beim Thema. Elegant rübergerutscht.
Genau.
Ja, du warst Mönch. Wie lange warst du Mönch?
Ich war 5 Jahre.
Mhm. Du bist nicht mehr Mönch. Wie kam das?
Es kam dadurch, dass ich mein Coming-out im Kloster hatte und das irgendwann gemerkt habe, dass ich dieses Schwulsein im Kloster nicht mehr leben konnte. Mhm. Ich hatte eine Ausbildung dort gemacht, war dann immer zur Berufsschule in München und ein Mitbruder von dort in München, St. Boniface, der ist mit mir dann immer mal in die Münchner Szene gegangen und ich saß dann da so an der Bar in der Diskothek und es ging so im Kopf so ein Hämmerchen, wo eigentlich gesagt hat, du darfst da eigentlich ja gar nicht sein und irgendwann merkte ich muss doch dieses Thema mal angehen und habe das dann mit diesem Mitbruder dann, der hat mir beim Coming-out dann geholfen. Mhm. Und ja.
War der geoutet schon? Oder?
Ja, er war schwul, ist aber auch noch HIV-positiv gewesen oder ist es immer noch. Der hat mir also das sehr geholfen. Und dann habe ich einfach gemerkt, nee, also es heißt immer so schön, man soll die Sexualität nicht verdrängen, sondern sie in andere Formen bringen und so weiter. Habe ich dann versucht, aber es hat nicht geklappt.
Also, was war denn für dich jetzt zum Beispiel anders als das normale Zölibat im Kloster? Einfach weil du dann auch ausgesetzt warst, die ganze Zeit auch lauter anderen Männern oder?
Jo, es kam natürlich dazu, dass ich im Gästehaus tätig war, bei der Gästebetreuung und da natürlich ein junger Mann da war, in den ich mich auch noch verliebt hatte. Und der durch mich dann auch noch sein Coming-out hatte. Also das war natürlich dann schon schwer und irgendwann merkte ich einfach, nee, es geht nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Es gab viele Mitbrüder, wo ich gemerkt habe, bei denen ist im Leben irgendwas schief gelaufen, die sind krank geworden. Und ich habe immer gesagt, so möchte ich nicht werden. Ich möchte nicht irgendwie krank oder Alkoholiker oder sonst irgendwas werden. Und habe dann doch zum Schluss die Reißleine sozusagen gezogen und habe gesagt, nee, bevor ich jetzt krank werde, gehe ich lieber.
Wie ging es los denn damit um? Oder wissen die überhaupt, warum du ausgetreten bist?
Mittlerweile wissen sie es, aber damals nicht. Also der damalige Abt habe ich es nicht gesagt. Es ging dann natürlich rum, weil ich war so im Kloster der Frauenheld. Es ging natürlich dann rum, dass ich wegen einer Frau raus bin. Eine gute Freundin, die hier auch aus Freiburg ist, hieß es dann wegen der und so weiter. Also letztes Jahr gab es dann ein ehemaligen Treffen in Münzerschwarzer, wo sie alle ehemaligen eingeladen haben. Ich hatte mich gewundert, dass sie mich dann auch noch eingeladen hat, weil es noch ein kleiner Fauxpas dann später gab. Und da war ich dann mit meinem jetzigen Lebenspartner dort. Und es ist sehr positiv aufgenommen worden. Selbst der damalige Abt, der einen anderen Mitbruder, der gegangen ist, auch weil er schwul war und ihm das gesagt hat, da hat er ihn sozusagen wie so eine heiße Kartoffel fallen lassen, kam dann praktisch auf uns beide zu und hat uns recht herzlich begrüßt. Also.
Ach schön. Du bist deswegen, da du aus dem Fluss ausgetreten bist, nicht unchristlich geworden, sondern bist weiterhin kirchlich tätig. Wo hast du jetzt dein neuen Ort gefunden, das auszuleben?
Ja, mein neuer Ort ist hier die altkatholische Gemeinde hier in Freiburg. Mhm. Da bin ich seit 2006 mit dabei.
Mhm. Wir haben vorhin schon ein bisschen gehört, dass es die Alkoholiken ja relativ offen sind. Also altkatholisch, oh Gott, ist ja... Ja. Noch älter und rückständiger als die katholische Kirche, um es mal böse zu sagen. Aber es ist gerade das Gegenteil der Fall im Bereich Homosexualität, oder?
Ja, also altkatholisch wird gern in Verbindung gebracht wie konservativ und weiß ich was alles. Nee, das ist die altkatholische Kirche überhaupt nicht. Also sie ist wirklich sehr offen. Mhm. Man muss aber auch ein bisschen eingrenzen, es hängt von den Gemeinden ab. Mhm. Also es gibt da verschiedene Gemeinden. Also jetzt weiß ich, die Freiburger Gemeinde ist da wirklich sehr offen. Auch die Karlsruher Gemeinde ist da sehr offen. Wenn ich jetzt aber an eine Gemeinde denke, die hier Löffingen oder sonst was hier im Schwarzwald so kleine Gemeinden, ich glaube, die haben eher ein Problem dann damit, wenn sich da einer outet oder sonst was. Also ich möchte es nicht unterstellen, aber ich denke, da ist es eher wieder schwieriger wie jetzt hier in der Freiburger Gemeinde.
Mal ganz kurz für Leute, die jetzt wirklich Altkatholiken gar nicht kennen. Wie unterscheiden die sich denn von Katholiken?
Vielleicht mal erklären, warum altkatholisch.
Ja, genau.
Warum die, denn in der Schweiz heißen sie Christkatholen. Ah. Altkatholisch ist deswegen, weil es früher waren die Gemeinden, die Kirchen, die Bistümer selbstständig. Und in Utrecht gab es auch eine Gemeinde, die recht selbstständig war bis 1702. Und dann hat der Papst versucht, die sozusagen mit in sein Boot zu kriegen, was aber gescheitert ist. Und in dieser Tradition dieser freien Gemeinden steht auch die heutige altkatholische Kirche. Und katholisch heißt ja allumfassend. Und daher, weil sie eigentlich in dieser freien kirchlichen Tradition bleiben, sind deswegen dieses altkatholisch. So, und dann kam eigentlich so die richtige Spaltung, kam dann 1870, als das erste Vatikanische Konzil war. Und dann solche Sachen kamen, wie die oberste rechtliche Gewalt liegt nur beim Papst und das Unfehlbarkeitsdogma. Da haben einige Christengläubige dann gesagt, oder halt auch viele Bischöfe und Theologieprofessoren, das machen sie nicht mit, weil das nicht mehr in dieser katholischen Tradition ist, weil, dass der Papst die sich da raushält. Und haben dann sozusagen sich abgespaltet von den Römern. Und dadurch ist die altkatholische Kirche entstanden. Der erste Bischof war Josef Hubert Reinkens. Der wurde am 11. August 1873 dann geweiht. Und wurde bald auch von Preußen zum Beispiel, Baden und Hessen gleich anerkannt als richtiger Bischof, sodass er gleichgestellt war mit den anderen römisch-katholischen Bischöfen, also in diesen Ländern.
Wie kommt es denn, dass die Altkatholiken aber die Homosexuellen etwas mehr anerkennen und wie zeigt sich das im Gottesdienst? Was kann man machen als Homosexueller in der Gemeinde?
Alles.
Alles.
Alles. Ich habe mich vorbereitet, was ich in den 8 Jahren, wo ich hier moderiert habe, nie gemacht, habe ich mich vorbereitet und hab mir auch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich so, gerade weil man jetzt den Quergottesdienst in Karlsruhe gehört, was ist denn so was Typisches in den Gottesdiensten, was eigentlich schwul-lesbisch ist? Und ich habe für mich jetzt nichts Typisches gefunden, weil auch jetzt bei uns in der altkatholischen Gemeinde gibt's sehr viele Schwule und Lesben, die einfach zur Gemeinde dazugehören. Die sind im Kirchenvorstand mit dabei, sie sind, weiß ich, beim Frauenverein dabei und so weiter. Also man ist eingebunden einfach.
Also es ist quasi die gelebte Normalität.
Genau.
Ja, man ist kein schwarzes Schaf oder auch kein rosa Schaf.
Man ist einfach ein buntes Schäfchen, wie alle viele anderen auch dort. Vielleicht kommt es auch daher, weil natürlich die altkatholischen Gemeinden recht klein sind. Also wir sind jetzt hier, ich habe irgendwo die aktuelle Zahl, gerade glaube ich 230 zurzeit, Gemeindemitgliedern, wobei die Gemeinde nicht nur sich jetzt hier auf Freiburg bezieht, sondern das weite Umland noch mit dabei ist. Und die so regelmäßig kommen, sind so 40, 50 Leute und es geht sehr familiär zu. Und das macht das Ganze wahrscheinlich dann auch aus, weil wir eine große Familie sind.
Wo ist denn eure Kirche oder wo feiert ihr euren Gottesdienst?
Wir haben die Kirche der Ursulinen, also St. Ursula ist unsere Kirche, leicht zu finden im Schwarzen Kloster in der Rathausgasse. Sehr unscheinbar, weil jeder rennt da tagtäglich die Rathausgasse vom Bahnhof hoch Richtung Rathaus, weiß aber nicht, dass da eigentlich noch eine Kirche drin ist. Also man kennt die Volkshochschule, die ja im Schwarzen Kloster ist, aber sozusagen der Eingang ist von der Rathausgasse her, hängt auch ein Schild dort.
Die ist, glaube ich, 300 Jahre alt schon, kann das sein? Die ist 300 Jahre, habe ich gelesen, irgendwas, ne?
Das Schwarze Kloster, ja. Das ist eine schöne kleine Barockkirche.
Der Name Schwarzes Kloster sollte ja eigentlich auf die Idee bringen können, dass da auch eine Kirche ist, aber man sieht es nicht.
Nee, man sieht es nicht. Also es fällt wirklich höchstens auf durch große Fenster, die da so an der Seite sind, weil es ist eine normale Hausfassade im Grunde, also... Und höchstens das kleine Türmchen oben mit dem Glöckelein, das da drauf hinweist dann.
Wann feiert ihr eure Gottesdienste?
Wir feiern immer sonntags um 10 Uhr, aber es gibt gerade für Interessenten donnerstags von 15 bis 18 Uhr das Infocafé, wo man dann einfach dorthin gehen kann. Es sind immer ein paar nette Damen und Herren dort, wo man sich einfach informieren kann. So bin ich auch damals dazugekommen, weil ich da einfach mal hingegangen bin. Und es finden auch immer um 16 Uhr an dem Donnerstag Führungen statt, weil es ist auch interessant, mal runter in die Gruft zu kommen, die sehr schön ist, was viele nicht wissen. Es gibt so berühmte Grabsteine hier auf dem alten Friedhof, wie zum Beispiel das von dem jungen Mädchen, das da, ich glaube, an Typhus oder was erkrankt ist.
Tuberkulose. Caroline Christine Walter.
Genau. Das ist nämlich eine Kopie, die da auf dem Friedhof ist. Das Original ist bei uns unten in der Gruft.
Es sollen ja auch Blumen dort unten
liegen. Genau. Nicht nur am Original, also am Grab auf dem Friedhof, sondern auch dort unten liegen immer frische Blumen.
Guck mal einer an. Ja, wunderbar. Dann hätte ich nur noch mal, beziehungsweise Hartmut hätte noch die Bitte an dich, die zwei Sätze zu vervollständigen.
Hast du vielleicht vorhin schon gehört, Ich vervollständige bitte mal den Satz, wenn möglich. Ich bin schwuler Christ, weil...
Weil Gott für mich die Liebe ist und das, was von Papst Franziskus erwarte ich, dass er seine Kirche auf einen neuen Weg führt.
Da sind wir mal gespannt, ob das alles so klappt. Manches sieht ja ganz gut aus, manches ist noch im Argen, wir werden sehen.
Achso, vielleicht nur eine Ergänzung, weil wir ja vorhin gefragt haben, was so der Unterschied ist zwischen altkatholisch und römisch-katholisch. Um es kurz zu fassen, die Kirche ist synodal aufgebaut. Im Gegensatz zur römisch-katholischen.
Was heißt synodal?
Synodal heißt, dass die Gemeinden Vertreter schicken zu einer Synode, die dann bestimmt, was in der Kirche geschieht, wo sich der Bischof dann dran zu halten hat und nicht umgekehrt. Mhm. Es gibt kein Zölibat, also die Priester dürfen heiraten. Und es gibt jetzt schon seit 2006, glaube ich, seit 1996 gibt es auch das Priestertum der Frau. Also da war die erste Frauenordination in Konstanz, wo zwei Frauen zu Priestern geweiht worden sind. Und zwar Anfang 2005 war dann die nächste in Karlsruhe. Also das sind so die, grob gesagt, jetzt die Unterschiede.
Ausgezeichnet. Vielen lieben Dank, Tarsi.
Ja, bitte.
Wir müssen leider hier schon weitermachen, wenn uns die Zeit ein wenig im Nacken sitzt, aber ein paar Takte Musik zur Unterbrechung. Herr Kapellmeister, bitte spiel ab. Die Schwule Welle hier, Radio Dreieckland, 102,3 Megaherzchen. Heute mit einem religiösen Thema, mit einer Tuvas-Sendung über das Thema Schwuler Christ. Was nun? Wir haben noch weitere Gäste hier in unserem Studio. Bei uns sind Axel und Jochen. Grüß Gott, ihr zwei.
Guten Abend. Hallo, euch und allen, die zuhören.
Ihr seid extra aus Stuttgart bzw. Tübingen zu uns angereist heute. Herzlichen Dank dafür. Ihr vertretet in unserer Sendung den Metropolitan Community Church. Oder MCC, das ist also nicht nur der Mainzer Karnevalsclub, nein, das ist auch was ganz Ernstzunehmendes. Was wir uns darunter vorstellen können, das verratet ihr uns bestimmt gleich selbst, aber vorher sollt ihr euch bitte nochmal einfach selbst ein bisschen vorstellen bei uns. Axel, wer bist du und was machst du und warum?
Ich bin Axel Schweigert, ich bin der Pfarrer der Gemeinde in Stuttgart. Ich habe irgendwann mal vor grauer Vorzeit evangelische Theologie studiert und wollte eigentlich lutherischer Pfarrer werden, also lutherisch-brenzscher Prägung in Württemberg. Und habe dann aber nach meinem Coming-out mit 25 mitten im Studium gemerkt, dass meines Seins in der Landeskirche also nicht sein würde. Hatte da aber schon von dieser Kirche gehört, die es da gibt in Deutschland, in Hamburg und in Köln und in Amerika ganz viel und überall. Und hatte mich da mit denen schon auseinandergesetzt und habe gemerkt, ich will sowohl mein Christsein als auch mein Schwulsein beides offen und ehrlich und authentisch leben.
Und einen Hut kriegen. Ja.
Unter einen Hut kriegen, es gemeinsam tun, weil ich bin beides. Und habe dann beschlossen, ich gehe nach England, mache dort mein Vikariat in einer MCC-Gemeinde, wurde dort dann auch ordiniert und habe zusammen mit Jochen vor 14 Jahren jetzt im Juli 2000 die Stuttgarter MCC-Gemeinde gegründet.
Jochen, du bist dann der Privatsekretär vom Herrn Pfarrer oder wie sieht man das?
Ich glaube, er hätte es gern. Nein, bin ich nicht.
Was ist deine Funktion?
Ich bin im weltlichen Verein, den wir als Gemeinde haben, der stellvertretende Vorsitzende. Der Axel ist laut MCC-Weltsatzung der Vorsitzende des Vereins. Ich bin sein Stellvertreter seit unserer Gründung im Jahr 2000, also ein lange währendes, funktionierendes Tandem. Insofern passt es vielleicht schon, aber Privatsekretär dann doch eher nicht.
Ja, es fiel mir jetzt irgendwie so ganz spontan ein, so Chauffeur, Sekretär, was hat ein Pfarrer denn so alles?
Haushälter.
Also, genau, Haushälter. Ja, aber das ist bei euch, bei der MCC natürlich alles ganz anders. Ihr habt die Gemeinde in Stuttgart gegründet, habt ihr gerade erzählt. Und ihr habt auch noch einen Zusatz, also nicht nur MCC, sondern auch das Salz der Erde. Was hat's damit auf sich?
Wir haben uns bei der Gründung überlegt, was wollen wir sein? Was wollen wir als Gemeinde sein? Viele Kirchengemeinden haben ja einen zusätzlichen Namen, also St. Eberhard oder Lutherhausgemeinde oder sowas, die teilweise auf Heilige oder auf Begebenheiten zurückgehen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen uns ein biblisches Motto geben, einen biblischen Namen, dass wir nicht nur einen amerikanischen Namen von irgendeiner Organisation in Amerika haben, die kein Mensch kennt, MCC, MCC, kennt kein Mensch, sondern da haben wir gesagt, wir wollen tatsächlich Salz der Erde in dieser Stadt sein für die Menschen, also Salz als lebensnotwendiges Lebensmittel, als Mittel von...
Und auch als Würze, ne?
Von Würze im Leben, von Spannung und vielleicht auch etwas, was man auf Wunden streuen kann, damit es mal recht brennt. Das versuchen wir alles in unserem Gemeindeleben zu machen.
Also ihr bietet den Gläubigen auch Sadomaso-Kurse an, oder?
Nein!
Es gibt den Link zu SM und Christ.
Es gibt natürlich auch Gruppen, die in dem Bereich durchaus arbeiten. Da haben wir auch Kontakte. Aber ich meine, Salz in die Wunden der Gesellschaft streuen. Okay. Also diejenigen zu sein, die zum Beispiel bei der Bildungsplan-Diskussion, die jetzt gerade läuft, wo es immer heißt, die Christen gegen die Schwulen zu sagen, nein, die behaupten zwar, sie seien die Christen und die Kirche, aber auch hier auf der Demo der Lesben, Schwulen, Transgender, Transidenten, transsexuellen Menschen sind Christinnen und Christen dabei und ist Kirche dabei. Auch wenn es Rom und Stuttgart vielleicht nicht gern hört, aber auch da sind wir dabei. Und das ist die Aufgabe von Kirche, dort zu sein, wo die Menschen sind.
Und ihr bietet aber auch Gottesdienste an.
Ja.
Also nicht nur Salz streuen.
Ja, wir haben angefangen in der CSD-Woche im Jahr 2000 mit Gottesdienst. Und schon als wir die Kirche geplant und entworfen haben, war uns klar, eigentlich ist es Quatsch zu sagen, wir machen Gottesdienst am dritten Sonntag im zweiten Monat, im fünften Jahr nach dem Herrn oder sonst was, sondern die Leute können sich das alles nicht merken. Deswegen war uns klar, eigentlich muss Gottesdienst jede Woche sein, jede Woche zur selben Zeit, dass man sich das merken kann, dass man nicht im Kalender blättern muss. Und ausgehend von der Überlegung damals im Jahr 2000, dass Menschen auch den Weg nach Stuttgart vielleicht auf sich nehmen, um zu kommen, haben wir damals entschieden, wir machen es nicht Sonntag morgens um 10 und auch nicht sonntagnachmittags um 3, sondern Samstag am frühen Abend um 18.30 Uhr, damit man vielleicht vorher in der Landeshauptstadt noch was erledigen oder besorgen oder einkaufen kann oder auch anschließend noch irgendwas unternehmen kann.
So als zusätzliches Angebot fürs Seelenheil zum Mitnehmen.
Ja.
Oh, wunderbar. Die Prioritäten, die ihr so habt, wie könnte man die zusammenfassen?
ich glaube, unsere Prioritäten sind tatsächlich christliche Gemeinde in Stuttgart zu sein und in der schwul-lesbischen Gemeinschaft. Ich sage immer, wir arbeiten in zwei Richtungen. Wir wollen zum einen natürlich Christen und Christinnen in der schwul-lesbischen Gemeinschaft sein. Ich bin zum Beispiel als Pfarrer sehr sichtbar in der Szene unterwegs mit einem römischen Kragen. Denken viele, ich sei katholisch, aber das ist eigentlich nur etwas, was viele Geistliche auf der Welt anhaben. Aber es ist wichtig, dass wir sichtbar sind, ansprechbar. Wenn jemand ein Problem hat, kann er zu mir kommen. Und wir wollen in die andere Richtung natürlich auch schwul und lesbisch christlich sein in Richtung der Kirchen. Das ist uns auch sehr wichtig. Und da sehe ich uns gerade in einem Spannungsfeld zwischen dem, was Tarsi erzählt hat, nämlich einfach der altkatholische Gottesdienst, der da ist und wir sind dabei, und den queeren Gottesdiensten, die sehr stark an dem Thema sind. Wir sind so dazwischen. Ganz arg oft, wenn jemand zu uns reinläuft, wir feiern in einem Altersheim und dann kommen alte Damen hier zu uns rein und sitzen in der ersten Reihe und sind ganz begeistert, und die merken gar nicht, dass sie von lauter Schwulen und Lesben umgeben sind. Jedenfalls nicht am Anfang. Das ist uns auch wichtig, weil an Weihnachten will ich über Weihnachten predigen können und an Ostern über Ostern. Und dann aber auch gleichzeitig will ich die Freiheit haben, und habe ich die Freiheit, am CSD über der CSD zu reden und an Welt-AIDS-Tag meinen Leuten deutlich zu sagen, was Sache ist. Und dann habe ich sie im Zweifelsfall in Tränen, und dann sage ich ihnen, benutzt Kondome. Und zwar im Gottesdienst, in der Predigt. Das ist mir wichtig, dass diese beiden Dinge da sind. Also das sind so die Prioritäten, die da sind. Und ansonsten ist Gemeindeleben einfach Gemeindeleben.
Wo du jetzt gerade den CSD von Stuttgart erwähnt hast, da erinnere ich mich, dass ich euch vor Jahren da tatsächlich auch mal wahrgenommen habe, eben mit Kragen und als Fußgruppe sozusagen unterwegs. Und genau. Und ich hatte vorher auch nicht die leiseste Ahnung, dass es sowas gibt. Und das Salz der Erde hat sich auch bei mir im Gedächtnis eingeprägt, weil es halt doch so ein griffiger Begriff ist. Also hat verfangen, muss ich sagen, ja.
Schön.
Gratuliere.
Danke.
Das ist also so eine Art Missionierung dann auch, oder? Wenn ihr zum Beispiel auf dem CSD Präsenz zeigt, kann man das so nennen?
Ja und nein.
Oder also wenn wir
Mission in diesem alten, wie ich es nur gelernt habe, in Tübingen bei Professor Bayerhaus, wir müssen zu den armen Negerkinderlein gehen und denen vom Herr Jesus erzählen, diese Mission mache ich nicht. Also da erreiche ich auch niemand. Also ich werde auch nicht auf der Königstraße stehen und irgendwelche Leute Bibeln ins Gesicht schlagen. Das funktioniert. Das
haben andere schon probiert.
Mission im Sinne der Arbeiterpriester in Frankreich, das war so eine katholische Sache, die haben einfach gesagt, wir leben dort, wo die Menschen leben, mit einem ganz normalen Job und mit einer Wohnung, und euch die Türe offen und die Leute wissen, wenn sie zum Bäder kommen, weil da dürfen sie kommen. Wenn das Mission ist, dann mache ich Mission, ja.
Du hast ein gutes Wort gesagt, und es hat mir gefallen in dem Zusammenhang, das war Öffentlichkeitsarbeit. Das ist etwas schlichter, kommt mit etwas weniger Anspruch daher und trifft es dann doch auf den Kopf.
Weltlicher eigentlich.
Ja, weil während so einer CSD-Parade, die nur irgendwo in der Böblinger Straße oder in der Tübinger Straße anfängt und am Marktplatz endet, während diesem Verlauf dieser Parade verteilen wir vielleicht 3.000 oder 4.000 Postkarten. Und auf diesen Postkarten steht drauf, dass wir das Salz der Erde gerne sind und ein Teil davon sein wollen und dass es uns gibt und wann unser Gottesdienst stattfindet. Also insofern machen wir gerne die Öffentlichkeit bekannt mit der Idee unserer Kirche, und das ist auch uns sehr wichtig.
Habt ihr noch weitergehenden Kontakt oder Kooperationen mit, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Heteros? Also jetzt über die Öffentlichkeitsarbeit hinaus?
Zum einen haben wir Kontakt wahrscheinlich in praktisch jedem Gottesdienst mit Heteros, weil sie nämlich zu uns in die Gemeinde und in die Kirche und in den Gottesdienst kommen.
Wir haben kein Problem damit offensichtlich.
Das war die Grundidee für unsere Gemeinde in Stuttgart. Mhm. Wir arbeiten mit einem Kernsatz, der heißt, MCC ist Kirche für alle. Mhm. Nicht alle MCC-Gemeinden verstehen sich genau so, aber wir haben uns genau so bereits erfunden. Das heißt, uns war es von Anfang an wichtig, dass wir nicht nur Zielgruppen, egal welcher Art, ob es jetzt Alleinerziehende oder Rothaarige oder eben Lesben und Schwule sind, adressieren, sondern dass wir alle adressieren und jedem und jeder, die bei uns reinlaufen, sagen, du bist uns herzlich willkommen, ganz genau so, wie Gott dich gemacht hat.
Ja, wunderbar. Ihr habt aber auch ganz konkreten Kontakt zum Beispiel zum CSD-Orga-Team und so. Da seid ihr ja dann auch mit in der Szene involviert.
Und was macht ihr da so? Was bietet ihr an, jetzt speziell zielgruppenspezifisch?
Also zielgruppenspezifisch sind wir tatsächlich unter CSD sehr, sehr aktiv. Wir bieten Gottesdienste an, wir bieten Podiumsdiskussionen an. Wir haben gesagt, wir machen keine Partys, das machen andere besser. Aber wir können Leute einladen, um darüber zu diskutieren. Sex und Glaube war zum Beispiel so ein Thema irgendwann einmal. Und da versuchen wir einfach, Themen zur Sprache zu bringen, die uns wichtig sind. Wir sind sehr vorne dran bei dieser Bildungsplan-Diskussion im Moment gerade. Wir haben vor ein paar Jahren einen Ehrenamtspreis erfunden, den Rosa Detlef. Der wird einmal im Jahr an eine Organisation und an eine Einzelperson verliehen, die sich im LTTB, LST, ach, ich kann es nicht, lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queerem Bereich verdient gemacht haben. Ja. Einfach um Danke zu sagen, vielleicht einmal an Leute wie euch, wenn eure Hörer euch nominieren zum nächsten Rosa Detlef, kann es durchaus sein, dass wir euch begrüßen. Einfach Leute, die was tun, da mal Danke zu sagen, statt immer nur die tollste Bar und der knackigste Kellner oder sowas zu ehren. Und wir sind sehr aktiv auch zum Beispiel in Menschenrechtsgeschichten. Wir waren mehrmals jetzt in Rumänien beim CSD, zusammen mit Laura Halding-Hoppenheit aus Stuttgart, um da einfach auch zu arbeiten, weil uns geht's hier schon relativ gut. Also wir jammern ja auf hohem Niveau. In Rumänien haben wir vor ein paar Jahren noch 1000 Polizisten gebraucht, die 120 Demonstranten vor Fußballhooligans beschützt haben. Das ist ein anderes Leben. Und da sind wir auch schon seit einigen Jahren immer dabei. Du warst schon mehrmals dort, Jochen, gell?
Ich glaube aber, dass wir auch hier in Deutschland ein wichtiges Scharnier sind. Wir kommen jetzt nun alle noch, auch so von der Altersgruppe her, aus einer Zeit, als lesbisch und Schwulsein öffentlich nicht wirklich geduldet war, als ein Coming-out noch ein Prozess war, wo man sein gesamtes Leben zur Disposition gestellt hat. Also auch sein gesamtes soziales Umfeld. Und wir haben eine Geschichte, wo lesbisch sein und schwul sein oder auch trans sein verhindert hat, sein Christsein leben zu dürfen und zu können. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, also auch nochmal im Zusammenhang mit dieser Frage, was macht ihr mit dem CSD-Orga-Team? Es ist immer wieder für viele Leute verblüffend, dass eine Kirchengemeinde bei der CSD-Parade mitläuft und dass es stinknormal ist, dass man Lesbe und Schwuler und Trans sein kann und in eine Kirche gehen kann, wo man genauso willkommen ist wie jede und jeder andere
auch. Also im Gedächtnis vieler Leute schließt sich das halt einfach komplett aus. Genau. Ne? Und es ist natürlich schön, wenn man das sehen kann, dass es nicht so ist oder nicht so sein muss, jetzt in dem konkreten Fall. Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie sieht so ein typischer Gottesdienstbesucher bei euch aus? Ich denke, ich postuliere das jetzt mal, den gibt's nicht. Das gibt's kreuz und quer alles durch
also,
die Bank weg.
Von jungen Schwulen und Lesben bis zu alten Schwulen und Lesben, von heterosexuellen, allen Alters, rothaarige, dunkelhaarige Menschen mit beginnender Glatze. Also ich glaube, den typischen Gottesdienstbesucher, müsste ich sagen, guck in den Spiegel, wenn du siehst, wie er aussieht.
Genau. Das ist doch eigentlich das Beste, was man sich für eine Gemeinde vorstellen kann. Ne? Dass ein alles umfassend.
Also wir versuchen es. Also es ist natürlich jetzt so, dass es unser Wunschbild ist. Die Tatsache ist natürlich, die meisten von uns identifizieren als schwul oder lesbisch, aber wir haben zum Beispiel sehr viele heterosexuelle Frauen dabei, die sagen, ich kann hier am Altar stehen, weil wir glauben als Priestertum aller Gläubigen. Muss nicht ich sein, der als Pfarrer hier da vorne Abendmahl feiert, sondern das kann jeder nach einem kleinen Kurs, nach einer kleinen Einführung, damit man weiß, wie es geht, kann jeder Abendmahl feiern, den Gottesdienst leiten oder predigen. Es muss nicht jeder, aber es kann jeder. Das ist für viele Leute sehr, sehr schön. Wir sind keine große Gemeinde, aber genau darin liegt unsere Stärke. Also bei uns fällt auf, wenn jemand da sitzt und heilt. Und dann kommt jemand und fragt, was ist los? Während in St. Eberhard im Domkeu 5 Tage in der letzten Reihe hocke und heile und es merkt keiner. Das sind so die Stärken, die wir sehen.
Wo kann man denn einen Gottesdienst von euch besuchen?
In Stuttgart, in der Silberburgstraße im Ludwigstift. Wie schon gesagt, das ist eine Seniorenwohnanlage. Da mieten wir den unteren großen Raum mit einem großen Piano. Wir haben einen super Jazzpianisten, der uns aufspielt. Und dort feiern wir Gottesdienst bewusst in einem säkulären Raum, weil viele halt doch Angst vor dieser Ursulinenkirche im Schwarzen Kloster haben. Also wir haben versucht, die Schwellen so niedrig wie möglich zu halten. Und wir sind behindertengerecht, was uns sehr wichtig ist.
Das ist natürlich auch nicht so unwichtig.
Dann möchte ich noch gerne, dass es am Samstag Nachmittag, späten Nachmittag stattfindet. Das haben wir ja schon gesagt.
18:30 Uhr.
Genau, das jeden verlinken Samstag. Wir auch nochmal auf unserer Homepage, wenn man das nochmal nachgucken möchte, gerne. Dann kommt natürlich jetzt noch der unvermeidliche Vervollständigungssatz. Bitte schön. Axel, magst du anfangen? Ich bin schwuler Christ, weil?
Weil ich schwul und Christ bin.
Jochen?
Ja, weil Gott mich schwul gemacht hat und weil ich Christ bin.
Sehr schlüssig. Von Papst Franziskus erwarte ich, Axel?
Also ich erwarte gar nichts, weil ich nicht das Recht habe, was zu erwarten. Er ist immerhin der Papst der katholischen Kirche, nicht meiner, aber ich wünsche ihm was. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er das bleiben kann, was er, glaube ich, sein will, nämlich Hirte seiner Herde. Und dass er da dafür Zeit hat und nicht unter die Mühlen der Politik gerät.
Jochen, dem noch was hinzuzufügen?
Ich musste da auch lang drüber nachdenken, über die Vervollständigung dieses Satzes, weil ich wollte auch nichts von ihm erwarten. Aber wenn ich was von ihm erwarte, dann, dass er allen Menschen gleich und ohne Vorurteile begegnet.
Das ist auch mal ein wunderschöner Schlusssatz. Damit möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, die Mühsal hier ins badische Land zu kommen.
Eine tolle Reise.
Durch die Höllenschlucht. Das
Höllental. Immerhin liegt ja Himmelreich im Höllental. Ne? Von daher, es gibt ja auch da ein Konterpart. Also nochmal recht herzlichen Dank an euch, an Axel und an Jochen von der MCC Salz der Erde. In Stuttgart.
Zum Abschluss noch ein Text von Luzi Panzer von der Evangelischen Kirche, der im Original bei den Kollegen von SWR ausgestrahlt wurde. Er steht im Zusammenhang mit dem neuen Bildungsplan der grün-roten Landesregierung Stuttgart, aber macht auch ganz allgemein Mut.
Aus der Reihe Anstöße von SWR 1 oder Morgengedanken SWR 4 Baden-Württemberg. In der Reihe Kirche im SWR, der Sendetext vom Dienstag, den 28. Januar 2014 von Luzi Panzer aus Stuttgart von der Evangelischen Kirche. Lebensformen. Als ich zur Schule ging, gab es in meinem Mädchengymnasium noch keine Sexualkunde. Dafür gab es auf dem Schulhof die unglaublichsten Gerüchte. Die haben uns ängstlich gemacht und unsicher. Als meine Tochter zur Schule ging, gab es an ihrer Schule Sexualkunde im Biounterricht. Aber das war auch nicht so richtig gut. Am Mittagstisch hat sie uns Eltern ganz ungläubig gefragt: Habt ihr das wirklich gemacht? Die Schule sollte helfen, dass Menschen ohne Angst ins Leben gehen können, dass Jungen und Mädchen die Gaben entfalten können, die in ihnen sind, auch die Sexualität. Und dass klar wird, Sexualität ist nicht nur eine biologische Funktion. Es geht um Beziehungen, um Liebe, um Partnerschaft, um die Frage, wie ich eigentlich leben will. Das sind wichtige Themen für die Schule. Deshalb fände ich es für meine Enkel gut, dass die Beziehungen zwischen Menschen, die es im Umfeld der Kinder gibt, auch im Unterricht vorkommen. Dass Patchwork-Familien vorkommen in den Geschichten, in denen sie lesen lernen. Dass alleinerziehende Mütter und Väter vorkommen. Damit die Lesebücher und die Rechenaufgaben ihnen nicht vermitteln, normal und richtig ist es nur dann, wenn Vater, Mutter und Kinder konfliktfrei beieinander sind, sondern dass Familien auch aus zwei Müttern und ihren Kindern bestehen können und dass auch zwei Männer ein Paar sein können. Deshalb finde ich es gut, dass nach dem neuen Bildungsplan die verschiedenen Formen des Zusammenlebens im Unterricht thematisiert werden sollen, weil sie ja zu Hause bei den Kindern auch vorkommen und in der Nachbarschaft oder in einem Nachmittagsprogramm im Fernsehen. Damit Kinder, die mit ihrer Mutter allein leben, nicht den Eindruck kriegen, bei uns stimmt etwas nicht. Und damit Kinder, die neben einem schwulen Paar wohnen, den Männern freundlich und vorbehaltlos guten Tag sagen können und vielleicht am Samstag mit ihnen Fußball spielen. Auch wenn sie auf dem Schulhof gehört haben, dass »du schwule Sau« ein schlimmes Schimpfwort ist. Ob ich als Christin nicht weiß, dass in der Bibel Homosexualität als verwerflich gilt? Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass damals homosexuelle Partnerschaften gar nicht denkbar waren. Da gab es Homosexualität nur als fragwürdiges Vergnügen für Menschen, die offiziell ganz ordentlich verheiratet waren. Das in der Tat erniedrigt Menschen und macht sie zu Objekten der Selbstbefriedigung. Gott sei Dank ist das heute anders. Auch Homosexuelle können und dürfen in dauerhaften, verlässlichen Partnerschaften leben. Ich finde, das sollten Kinder und Jugendliche in der Schule erfahren.
Nächsten Donnerstag geht es weiter mit der Schwulenwelle hier und da dreht sich alles ums Kino und zwar in einer Gaywatch-Folge mit einem Berlinale
Interview, das recht exklusiv ist, um es mal ganz stolz zu sagen. Die Berlinale ist nämlich vorbei und die Teddys sind vergeben. Was Teddys sind und wofür es die gegeben hat, das und noch viel mehr Infos über neue Filme für den heimischen Filmgenuss gibt's bei uns nächste Woche von 19:30 bis 21 Uhr hier auf der Schwulenwelle bei Radio Dreieckland.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle unsere Interviewpartner und Gäste. Schön, dass ihr alle bei uns in der Sendung wart und die mit uns zelebriert habt. Und wer weiß, vielleicht feiern wir ja bald nicht nur eine Party zusammen, sondern auch mal ein Gottesdienstinteresse. Haben die Gespräche bei mir geweckt und ja, vielen Dank dafür. Gehabt euch wohl.
Nächste Woche hört ihr mich wieder in einer neuen Ausgabe der Schwulwelle und bis dahin
immer schön schwul bleiben.
Tschüss.
Ciao.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwulewelle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.